Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Zwischen all den Beauties erwartet dich heute eine Beast-Folge mit einem männlichen Gast. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Falls du mir noch kein Abo dagelassen hast, dann freue ich mich riesig über dein Abo. Und natürlich auch, wenn du diese Folge mit deiner Community und deinen Freunden teilst. Ja, gefühlt war es irgendwie erst gestern, als die Arnold Classics in Columbus, Ohio waren. Und zu genau diesem Wochenende haben wir den lieben Michi Schneider und seine Frau, die Verena, in Grafenwörth besucht und haben die letzten Off-Season-Wochen von Michi mit einem leckeren Burger gefeiert und ein ordentliches Beintraining durchgefetzt bei dir im Gym. Ja, und was soll ich jetzt sagen heute, lieber Michi? Ist deine erste Pro-Saison quasi gerade rum? Und ja, das Allerwichtigste jetzt aber als erstes Mal, wie war es denn für dich, deinen Sohn und deine Frau nach der langen Wettkampfreise in Alicante und Portugal und dann nochmal in Amerika jetzt wieder in den Arm nehmen zu können?
Ja, das war für mich eigentlich so das Schönste zum Abschluss dieser Wettkampfsaison, weil ja, jeder, der irgendwie schon einmal einen Wettkampf gemacht hat, weiß, dass egal wie mental stark man ist, ja, und egal wie lange man das schon macht, irgendwo ab einer gewissen Zeit leiden dann einfach so private Beziehungen, familiäre Bindungen. Also ich bin so der Typ, ich bin nie irgendwie ungut in einer Prep oder so, aber man wird dann einfach am Schluss, schwer zu beschreiben, aber einfach emotional distanzierter, kühler, man zieht sich mehr zurück, ja. Und es war ja nicht nur so, dass ich jetzt sage, okay, es waren jetzt die 3 Wochen auf Reisen, die ich jetzt physisch weg war. Ich glaube, jeder Wettkampfathlet kann das nachvollziehen, dass man in den letzten Wochen vor einem Wettkampf jetzt nicht nur dann, wenn man wirklich fortfliegt, physisch weg ist, sondern auch irgendwo mental distanzierter ist und vielleicht auch im Kopf nicht immer so anwesend ist und so. Das ist eigentlich das, wo ich sage, das hasse ich in einer Prep am meisten so an mir selbst, dass ich mich dann ganz am Schluss halt einfach emotional abschotte. Und das halt so gar nicht bewusst, das passiert dann im Unterbewusstsein und das realisiert man dann auch erst so richtig im Nachhinein, ja. Und ja, das ist für mich eigentlich so das Unangenehmste in einer Prep.
Voll gut, dass du das sagst, tatsächlich, weil ich mir gerade gedacht habe, krass, du hast total recht, bei mir selber ist es schon auch etwas so. Und genauso, was du gerade sagst, ich habe das auch selber nicht so bewusst wahrgenommen.
Ja.
Es ist einem dann höchstens halt mal irgendwie, genau, im Nachgang klar, wenn man auf einmal wieder auch total Lust hat, ja, seine Family zu sehen und alle irgendwie mal zu umarmen oder wie auch immer. Also
Richtig, genau.
Voll, voll. Also es ist echt ein guter Punkt, ja. Das wollte ich nämlich genau dich jetzt fragen, ob die beiden, also sprich deine Frau und auch dein Sohn, ne, ob die das, also den Unterschied bei dir merken zwischen der Prep und der Off-Season.
Ja, also Pauli hat es definitiv, aber wenn er erst 5 ist, gemerkt, weil jetzt bin ich ja seit 1,5 Wochen gut wieder zu Hause und das letzte Mal hat er mir gesagt, so, du Papa, jetzt machst du aber mal Wettkampfpause. So, zumindest nur, bis das der Kindergarten wieder anfängt. Ja. Also er hat jetzt Sommerferien und hat gesagt, ja, aber jetzt machst du zumindest nur Pause, bis das der Kindergarten wieder anfängt. Und jetzt machen wir mal wieder was gemeinsam. Jetzt machen wir mal wieder Ausflüge, ja. Und letztes Mal sagt er zu mir, so, weil ich so Jetlag und Rebound und ich war jetzt wirklich, wirklich echt körperlich angeschlagen, wie ich heimgekommen bin. Und sagt er zu mir so, du Papa, ich mache dir einen Vorschlag. Ich weiß, du bist müde. Tu mal eine Stunde spielen. Und dann kannst du wieder eine Stunde schlafen. Und dann tun wir wieder eine Stunde spielen und dann kannst du dich wieder hinlegen. Also er kriegt es schon sehr, sehr wohl mit, gell? Und ich glaube, Kinder sind da viel sensibler, als wir eigentlich manchmal realisieren. Ja? Also er kriegt es schon mit.
Ja, also das kann ich mir auch vorstellen mit 5 Jahren, ja. Und es ist krass. Also ich würde da auch tatsächlich jetzt, Michi, so eine Frage auch von den Zuschauern, die gekommen ist, einschieben, weil die sehr gut passt. So
Ja,
generell,
gern.
was denn dein Sohn eben, der Pauli, über das Bodybuilding bei dir denkt?
So, Ich glaube schon, dass es so richtig cool findet, ja, weil also er eifert halt allem nach, was mir gefällt, gell, und ist jetzt ein sehr typischer Bursch, also so richtig, und also er tut auch mit mir Posen üben, gell, und geht die Posen so durch, gell, und manchmal so allein zu Hause, gell, hat er meine Frau das letzte Mal entdeckt, steht er vorm Spiegel, gell, ohne T-Shirt, und macht so eine Doppelbizeps-Pose und dann macht Muskula und eine Lat-Pose, gell? Und wenn ihm keiner zuschaut, gell? Und dann hat er halt entdeckt, dass er eben die Verena gesehen hat, und dann hat er schnell aufgehört. Und Verena hat gesagt, ah, du kannst eh ruhig weitermachen, ist eh nichts dabei, gell? Und letztes Mal sagt er zu mir so, Papa, ich sag dir jetzt mal was. Eines Tages bin ich mal Top 10 beim Mr. Olympia. Vielleicht sogar Top 3, aber ganz sicher Top 10. Also so schon richtig cool. Also es macht einem, taugt einem schon. Also wir haben auch jetzt dieses Wochenende die Temper-Pro mit Tim und mit Roman verfolgt. Und ja, schaut mal gerade zu. Ich darf keine privaten Sachen erzählen. Und ja, was der, er wächst halt mit dem auf, ne? Er sieht halt, okay, meine Freunde sind alle oder sind sehr viele irgendwie top Level Bodybuilder und ja, natürlich realisiert er, dass sein Papa und die Freunde von seinem Papa einfach komplett anders ausschauen, wie halt alle anderen Eltern der anderen Kinder im Kindergarten.
Ich wollte gerade sagen, das ist sicher sehr besonders für ihn, ne? Wenn halt du ihn abholst und also wenn auch die anderen Kinder, das wird Thema sein. Also das kann
Ja.
ich mir vorstellen. Ja, das hast du einfach nicht so oft, ne? Und das ist für die ja echt eine Attraktion dann.
Ja,
Ja.
und ja, ich meine, ich finde es halt da auch irgendwo ganz wichtig. Also, wenn ich dann im Kindergarten im Sommer abhole, ja, und jetzt so in der Prep, ja, und ich hole ihn halt ab und habe halt irgendwie so ein kurzes T-Shirt an, ja, und da schauen beim Unterarm überall die Adern raus, also natürlich schauen die Kinder dann und sagen, ah, darf ich mal angreifen und so, gell, ja, und dann bleibe ich halt oft ein bisschen im Kindergarten und tue mit einer ein bisschen Fußball spielen, ja, und das taugt den Kindern auch unglaublich, weil so, die das ein bisschen so mit einem Superheld fast identifizieren, gell?
Ja.
Und mir ist es doch halt einfach immer ganz, ganz wichtig, in der Öffentlichkeit ein positives Bild von Bodybuilding zu vermitteln, ja.
Ja.
Also, dass man auch für die Leute greifbar ist, nicht unnahbar ist und halt nicht dieser narzisstische Egomane ist, wo man halt das klassische Bild eines Bodybuilders halt so hat, ja, sondern mir ist es halt echt immer ganz, ganz wichtig, in der Öffentlichkeit ein positives Bild unseres Sports zu vermitteln. Also, wie vielleicht eh schon viele wissen, ich bin Politiker bei uns im Ort, ich bin Ortsvorsteher, ich habe jahrelang ehrenamtlich im Altersheim gearbeitet vor Corona, ja, und mir ist es immer, und wenn es irgendwelche ehrenamtlichen Veranstaltungen gibt oder sonst irgendwas, bei uns im Ort bin ich immer der Erste, der hilft, weil mir das einfach, ja, eine Herzensangelegenheit ist, Bodybuilding in der Öffentlichkeit gut zu repräsentieren.
Oh, schön, ja. Ich habe auch bei dir gesehen, dass du letztens mal in der Schule warst und dort so eine Art,
Genau,
ja,
genau.
Seminar-Vortrag oder mit den Kids halt so ein bisschen, dass die wegen das Nahbarer für sich, ja, mal auch greifen können. Was ist ein Bodybuilding und wie geht es vonstatten und so weiter, ne? Ganz arg schön, das habe ich gesehen und ich muss sagen, ich habe auch dieses Jahr die erste Erfahrung gemacht, in einer Schule einen Wahlunterricht zu geben, quasi, wo die Leute gesagt haben, also Fitness und Kraftsport quasi, ne?
Ja.
Und da ging es um Ernährung und Training und haben mit denen auch trainiert und zum Thema Ernährung was gemacht. Und da, genau das finde ich toll, weißt du, dass die Kinder da einfach eben positive Berührungspunkte zu frühen Tagen
Genau.
schon bekommen. Ultra, ultra schön. Ja, cool. Wenn wir jetzt so drauf blicken, Michi, du sagst es, du bist jetzt seit 1,5 Wochen wieder zurück aus Amerika von dieser wirklich doch relativ langen Wettkampf-Prep jetzt auch. Wie ging es dir denn jetzt zum Schluss?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr vieles von dem Ganzen noch gar nicht realisiert. Das ist alles so surreal für mich, ja, weil vor einem Dreivierteljahr war ich eigentlich noch Amateur, und ja, so niemand, außer jetzt so wirklich die Hardcore-Bodybuilding-Fans, haben mich halt gekannt, haben gewusst, wer ich bin, ja. Und jetzt auf einmal stehe ich auf einer Profibühne in Amerika, und Rap One ist dabei, und Also das hat sich alles das letzte Dreivierteljahr so rasant schnell entwickelt, dass ich da eigentlich mit dem Verarbeiten gar nicht nachkomme, gell. Vor einem Dreivierteljahr war das für mich noch so ein ungreifbarer Traum, also nicht einmal ein Traum, ja, sondern mit dem Gedanken habe ich mich nie so richtig befasst und auseinandergesetzt. Ich wollte einfach nur Bodybuilding machen, ich wollte einfach nur das machen, was mir Spaß macht. Und auf einmal stehe ich auf einer Profibühne in Amerika und der Bob Chicarillo sagt mir an, der der MC von Mr. Olympia ist, gell? Und Chris Camille kommentiert den Livestream, ja. Also, das ist für mich wie in einem Film und echt ein Traum, dass ich das im, sage ich mal, im Herbst meiner Karriere noch so erleben darf.
Richtig schön. Na, ich kann dich da schon sehr gut nachvollziehen. Ja, weil mir das tatsächlich im ersten Jahr auch so gegangen ist. Hammer. Und was du da halt jetzt gerade echt die letzten Tage und Wochen erlebst, dass das auch braucht, bis das überhaupt mal ja verarbeitet ist, völlig, völlig klar. Der Tim ist ja auch jetzt in den Staaten geblieben.
Ja.
Da auch offensichtlich sehr, sehr wohl. Ist es bei dir mehr so ein weinendes oder ein lachendes Auge jetzt, als du heimgereist bist?
Also beides. Ich habe mich mal unglaublich auf meine Familie gefreut, gell? Aber wenn ich dann jetzt sicher, wie so der Team in Tampa mit Morgan Aste und mit Nick Walker trainiert und in der Cheesecake Factory essen ist, ja, habe ich mir dann schon gedacht, ah ja, nein, die 2 Wochen wär's irgendwie schon noch wert gewesen. Aber natürlich irgendwo als Profi muss man das natürlich auch immer aus einem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Ich weiß einfach, okay, ich habe jetzt nicht den Körper oder noch nicht oder und wahrscheinlich auch nie, aber vor allem noch nicht den Körper, mich da jetzt weiter vorne zu platzieren. Und bei allen 3 Wettkämpfen, die ich jetzt gemacht habe, hat es definitiv nicht an meiner Form und Konditionierung gelegen, dass ich mich nicht weiter vorne positioniert habe, sondern an der noch fehlenden Muskelmasse. Und für mich macht es dann keinen Sinn, mehr Wettkämpfe zu machen, weil ich kann mir ja in 14 Tagen keine Muskulatur dazu zaubern. Ja? Also das heißt, die Chance, mich in einem weiteren Wettkampf zu verbessern und zu steigern, wäre nicht gegeben gewesen. Also einfach aus einem logischen und auch gesundheitstechnischen Aspekt hat es absolut Sinn gemacht, zu sagen, okay, das war jetzt eine wunderschöne Erfahrung, aber ich beende das jetzt hier, weil alles, was ich jetzt weitermache, ist A, finanziell nicht die richtige Entscheidung und auch gesundheitlich nicht die richtige Entscheidung.
Ja, voll. Also kann ich total nachvollziehen. Wann, Michi, wenn wir jetzt mal auf die Prep blicken, wann genau ging deine Wettkampfvorbereitung los dieses Jahr?
Also ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war irgendwie so Ende März. Also wir machen normalerweise immer so bis zum ersten Wettkampf klassisch 16 Wochen und dann zwischen ersten und letzten waren es dann nochmal, glaube ich, insgesamt 3 Wochen oder so. Also es waren insgesamt so knappe 20 Wochen oder ein bisschen über 20 Wochen sogar. Irgendwie so um den Dreh, knappe 20 Wochen.
Ja, gab es da so verschiedene, ich sage jetzt mal, Phasen in der Prep oder habt ihr halt einfach dich runtergeschliffen, sage ich jetzt mal, hups, bis zur Wettkampfform und dann wurdest du von Mal zu Mal nochmal
So, also
härter?
diese Prep war vollkommen anders als alle anderen Wettkampfvorbereitungen zuvor, weil ich muss sagen, ich habe echt so viel gearbeitet, jeden Tag, 7 Tage die Woche, dass ich echt nicht einmal irgendwie so einen Gedanken dran geopfert habe, okay, wird das jetzt gut, geht sich das jetzt aus oder sonstiges, sondern Stefan hat mir die Pläne geschickt und ich habe einfach gemacht. Ich habe von früh bis spät gearbeitet, alle Punkte abgearbeitet, jeden Tag abgehakt und einfach versucht, einen perfekten Tag an den nächsten perfekten Tag zu rein. Und ich glaube, dadurch, dass ich so aktiv war, haben wir diesmal auch wirklich viel mehr gegessen. Und die Prep war eigentlich so einfach wie nie zuvor, muss ich ganz ehrlich in der Retrospektive sagen.
Das finde ich ganz arg spannend, weil ja, dieses einfach machen und wirklich so viel ackern in jeder Hinsicht, ne, du hast ja auch drumherum Ich meine, auch um deine Einheiten, Training, Cardio und so weiter, hast du
Ja.
einfach gearbeitet wie ein Verrückter.
Genau.
Und das wirklich, ja, man kann das jetzt sagen, das ist so, ich würde auch eher das aus der Brille sehen, wie du beschreibst, hey, gut, weil du warst quasi nahezu wie abgelenkt und hast jetzt gar nicht
Ja,
überlegen können
genau.
oder Zeit und Raum gehabt, ist es jetzt gerade irgendwie anstrengend, sondern einfach gemacht, ne?
Genau. Und deshalb habe ich mich auch jetzt, ich habe jetzt gar keine Zeit irgendwie gehabt, mich großartig fertig zu fühlen oder dann vielleicht sogar im Selbstmitleid zu baden oder so, weil man so arm ist und so einen Hunger hat und keine Energie hat, sondern ja, ich habe einfach jeden Tag von früh bis spät alles abgearbeitet und gemacht. Und manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man gar nicht zu viel Zeit hat, manche Dinge zu zerdenken, ja, sondern einfach dem Prozess zu vertrauen. Und ich weiß ja, ich kenne ja den Stefan seit über 10 Jahren. Wir arbeiten über 10 Jahre zusammen. Und ich weiß, wenn ich einfach das mache, was der Stefan sagt, dann wird die Form großartig. Da gibt's überhaupt keine Zweifel. Also, das ist natürlich ein großer Punkt, mich da fallen lassen zu können und vertrauen zu können, ja. Dass wenn ich einfach das mache, dann wird das am Tag X das perfekte Paket werden. Und ich mache einfach jeden Tag, versuche jeden Tag 100% zu geben und das Maximum aus jedem Tag rauszuholen, was an dem jeweiligen Tag halt einfach möglich ist. Und ja, das hat eigentlich diese Prep richtig gut funktioniert. Ich meine, der einzige große Unterschied war jetzt, dass das die erste Prep war, wo ich sage, okay, also jetzt habe ich 20 Jahre Bodybuilding gemacht und 15, 16 Jahre Wettkampf-Bodybuilding, wo ich gesagt habe, Bodybuilding ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Ich mache das nur für mich. Ich mache das nur, weil es mir Spaß macht. Und das war halt so die erste Prep, wo Bodybuilding halt mein Job war und mein Beruf war und ich da schon ein bisschen an Druck verspürt habe. So, okay, da schaut jetzt mehr oder weniger so der deutschsprachige Bodybuilding-Raum drauf, ja. Ich will mich da jetzt nicht blamieren, mir keine Blöße geben. Vor allem, ja, irgendwie von keine Schande machen, ja. Und auch all den Leuten, die da jetzt mich wirklich mehr oder weniger investiert haben, auch Social Media technisch und so weiter. Ich will da keinen hängen lassen, ich will da keinen enttäuschen. Das war für mich das Einzige, was diesmal anders war von der Drucksituation von außen, ja. Weil vorher war es in Wirklichkeit, ja, natürlich macht man sich selber auch immer viel Druck, ja. Aber im Prinzip hat es halt vorher keinen interessiert, ob das jetzt gut wird oder nicht, wenn man sich ganz ehrlich ist, ja. Aber jetzt war es halt das erste Mal so, dass ich mir denke, okay, da sind wirklich Leute, wo es mir wichtig ist, dass ich die nicht enttäusche.
Ja, kann ich nachvollziehen tatsächlich. Würde das, also weil ich wollte dich auch eben fragen, ob es eben überhaupt Themen gibt bei dir jetzt in der Prep, die irgendwie schwierig für dich waren oder wo du halt einfach ja gemerkt hast, es gab schon auch irgendwie so ein bisschen dunkle Phasen und ob das jetzt für dich so ein bisschen dazugehört, zu hey, das war schon in gewisser Weise einfach ein großer Druck da. Natürlich, den machen ja nicht die Leute bewusst von außen, sondern man macht sich den ja selber, ja, weil man denkt, man will ja den Leuten gerecht werden, man will
Ja.
was zurückgeben und so. Ich weiß schon genau, was du meinst, ne? Aber war das schon für dich schwieriger, wie jetzt davor, wo es für dich einfach dieses lockerere Hobby vielleicht war von der Herangehensweise?
Also, du wirst das erkennen. Also, ich finde schon, oder ich war anfangs schon ein bisschen schockiert, wirklich, wie toxisch das Internet manchmal sein kann, ja. Und du magst jetzt vielleicht irgendwie ein Video, ja. Und da sind 100 positive Kommentare und vielleicht so zwei negative. Aber du lest da genau diese zwei negativen Kommentare durch und die beschäftigen dich dann, ja. Und das war für mich schon echt ein Reifeprozess, dass ich sage, okay, ich streife das einfach ab, ja, und nimm mir diese negativen Kommentare nicht zu Herzen, versuche da auch gar nicht irgendwie darauf zu antworten, weil das wollen ja diese Leute eigentlich. Die wollen ja damit provozieren und die wollen die ja da in so eine Falle locken, ja. Und es war für mich ganz schwierig, am Anfang mit dem umzugehen, ja, weil ich habe mir dann immer gedacht, ja, wenn ich halt jemanden nicht mag, dann schaue ich mir das Video halt einfach nicht an, ja. Aber ich verwende ja nicht meine Zeit und vor allem meine Energie darauf, jemanden anderen schlecht zu machen, den ich vielleicht nicht einmal kenne, ja. Also ich bin so der Typ, okay, ich wünsche niemandem irgendetwas Böses, ja. Das Maximale, was mir passieren kann, ist, dass mir die Leute wurscht sind, ja. Aber ich würde niemals meine Energie drauf ver oder meine Energie verwenden, jemanden anderen etwas Schlechtes zu wünschen oder jemand anderen irgendwie schlecht zu reden, sondern ich nutze doch lieber meine Energie, um mein eigenes Leben, meine eigene Situation zu verbessern. Weil wenn ich einem anderen schlecht mache oder schlecht rede, das hat ja keine Auswirkung auf mein Leben, das bringt ja mir gar nichts, ja. Also so dieser Zugang war mir vollkommen fremd, wie man halt so sein kann und sowas machen kann, ja. Aber mit dem lernt man dann einfach mit der Zeit umzugehen. Und mittlerweile schaffe ich es relativ gut, dass ich mir teilweise bei manchen Videos die Kommentare gar nicht durchlese oder halt mal nur so drüber fliege, weil grundsätzlich ist mir ja das Feedback der Leute schon sehr wichtig. Und ich finde auch Kritik sehr wichtig, ja, wenn das konstruktive Kritik ist, ja. Aber wenn das halt einfach so wirklich untergriffige Sachen sind, die unter der Gürtellinie sind, das finde ich halt nicht in Ordnung und das verstehe ich auch nicht. Und ich habe mir es jetzt auch zum Ziel gesetzt, mal wirklich anzugrennen, wenn ich jetzt auf Social Media irgendwelche Nachrichten kriege, die wirklich untergriffig sind, dass ich nicht darauf antworte, weil du kannst diese Leute sowieso nicht bekehren, sondern dass ich diese Leute dann einfach blockiere.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Herangehensweise und ich verstehe dich da total, zumal ich mir auch denke,
Was du, so ganz, Entschuldigung, nur nochmal kurz, weil so, du lest das dann durch, ja, und du liegst dann am Abend im Bett und das fängt dann irgendwie so, diese eine wirklich negative Nachricht fängt dann im Kopf zum Rattern an und das ist es einfach nicht wert, ja.
volle Kanne, du bist da so richtig, was du sagst, Michi. Und das ist auch gut, dass das hier im Podcast ist, dass das die Leute auch ruhig mal hören, ne? Weil das kriegt man jetzt so, wenn man jetzt keinen YouTube-Kanal hat oder da so
Ja.
aktiv ist auf Social Media, kriegt man das so ja auch nicht mit, ne? Und ich denke mir halt auch immer, also ich verstehe diese Menschen auch nicht zum einen und ich glaube, das können wir auch gar nicht, weil, also was ich immer denke, die Leute, ah ja, die haben ja selber so ein großes Problem mit sich, ne, und sind so unzufrieden eben mit ihrem Leben und dann
Ja.
passieren solche Dinge. Und ich glaube aber auch die Herangehensweise, also was du da machst, ist genau richtig. Ich kann da nur bedingt mitreden. Ich habe jetzt kein YouTube oder so, krieg schon ein, zweimal eben auch so ganz komische Nachrichten, wo ich genauso wie du agiere, also 100%. Ich gehe da gar nicht mehr drauf ein, weil man merkt, man
Ja.
braucht mit denen nicht anfangen zu diskutieren, hat gar keinen Sinn. Aber es ist voll krass, also guter Punkt, dass auch die Leute mal hören, hey, Social Media, man muss da schon, ja, es kommt alles. Es kommen sehr viele
Also
tolle Rückmeldungen, aber es kommt auch ziemlich viel davon.
Zum Beispiel, bei uns war jetzt in Österreich erst die vergangenen Tage so ein Fall, das war eine Ärztin und die hat halt während dieser ganzen Corona-Krise, also die hat da öffentlich dazu Stellung bezogen, zu diesem Corona-Thema, in welche Richtung auch immer, ich würde da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, ja, und die hat halt einfach unglaublich viele Hassnachrichten und Hassbotschaften bekommen. Und es ist dann so weit gegangen, dass sie diese Ärztin jetzt vor 3 oder 4 Tagen das Leben genommen hat, ja. Und ich muss echt sagen, mittlerweile kann ich das zu einem gewissen Grad sogar nachvollziehen, ja. Wenn ich mir anschaue, was ich teilweise für Nachrichten erhalte, ja, dass das echt so weit gehen kann, wenn man da jetzt nicht wirklich irgendwie in sich gefestigt ist, ja, dass das solche Dimensionen erreichen kann. Und da sollte sich jeder bewusst sein, Social Media und das Internet und diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, sind ja für uns großartig, als Athleten Geld zu verdienen. Ja, sagen wir, wie es ist. Ja. Du hast heute auch die Möglichkeit, nicht absolute Weltelite in dem Sport zu sein und trotzdem mit dem Sport gut Geld zu verdienen, wenn du die bemühst und dir den Hintern aufreißt, ja, und guten Content lieferst, ja. Aber diese Medien können auch wirklich sehr, sehr gefährlich und sehr toxisch sein, wenn man da jetzt nicht wirklich in sich gefestigt ist und sich diese Sachen zu viel zu Herzen nimmt. Also das ist immer ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und kann auch sehr böse ausgehen. Ja, also da muss man sich echt bewusst sein, will man das, nimmt man das in Kauf oder will ich das eben nicht.
Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Ja, definitiv. Also bin ich voll bei dir, ne? Wenn wir jetzt so zurück, Michi, blicken auf das Thema Prep jetzt auch und quasi auch auf die Erfolgsfaktoren. Also wenn du jetzt sagst, hey, diese Prep, ne, was waren so für dich die Erfolgsfaktoren in dieser Zeit?
Also ich muss definitiv sagen, ich habe mein Training echt nochmal wirklich verbessert, ja, und bin halt immer mehr hin zu diesem, ich versuche Muskeln zu kontrahieren, anstatt Gewicht von A nach B zu bewegen. Also das heißt, train muscles, not movements, ja. Also ich hab wirklich geschaut, aus jeder Übung, aus jeder Kontraktion, aus jeder Wiederholung wirklich das Maximum herauszuholen und kein irgendwie Fake-Volumen im Training einzustreuen, sondern wirklich jeder Satz, jede Wiederholung, die ich gemacht habe, habe ich wirklich versucht, so perfekt wie möglich zu machen. Habe auch echt geschaut, dass ich mich nochmal anatomisch weiterbilde. Und ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich ihm vorher auch schon gesagt habe, alles rundherum, was die Prep anbelangt, habe ich mir einfach nicht so viele Gedanken gemacht. Nicht so viel zerdacht, sondern einfach gemacht und vertraut, dass das funktioniert, was ich mache. Und das waren, glaube ich, meiner Meinung nach so diese beiden Hauptfaktoren, die diese Prep für mich eigentlich so besonders gemacht haben.
Ja, und wenn jemand wie du sagt, also wenn man dich verfolgt und es weiß, wie du sagst, hey, ich habe mich noch mehr auf das Thema Training und Kontraktion und so weiter konzentriert, dann weiß man echt, was das heißt. Ja, Hammer. Wie du, ja.
Man muss ja auch sagen, ja, also selbst wenn man jetzt sehr trainingserfahren ist und schon viele Jahre trainiert und glaubt, man trainiert gut, ja, es schleichen sich doch dann immer wieder mit dem Laufe der Zeit Trainingsfehler ein, man wird schlampert, man kriegt seinen eigenen Groove, gell, rein und da ist es für mich wichtig, das immer wieder zu überarbeiten, zu überdenken, versuchen, wie kann ich alles noch perfekter machen und sich auch nicht davor scheuen, ja, aber man glaubt, man ist schon relativ gut und weiß sehr, sehr viel. Trotzdem versuchen, weiterzulernen, ja, vielleicht mal PTs mit jemandem anderen, also sich selbst von jemandem anderen trainieren zu lassen, neue Eindrücke zu gewinnen, weil gerade so bei meinen Schwächen, die ich entwickeln wollte, ja, ist es immer ganz, ganz wichtig, wenn du eine schwache Muskelpartie hast, eine schwache Muskelgruppe, und die willst du weiterentwickeln, ja, wenn du genau das gleiche Training machst, das du die letzten 5 Jahre gemacht hast, und die letzten 5 Jahre hast keine Fortschritte in dieser Muskelpartie gemacht, wenn er 6. und 7. Jahr trainiert, warum soll ich dann jetzt auf einmal Sprünge und Fortschritte machen? Einstein hat immer gesagt, Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und sich andere Ergebnisse zu erhoffen. Und das trifft für mich so großartig im Bodybuilding zu. Die Leute trainieren 10, 15, 20 Jahre das Gleiche und fragen sich dann, hey, meine Brust ist schwach, warum wächst meine Brust nicht? Ja, du machst 15 Jahre das gleiche Trainingsprogramm, ja. Warum soll im 16. und 17. Jahr auf einmal was anderes passieren? Ja? Das heißt, da muss ich halt bereit sein, bei Muskelgruppen und Körperpartien, die halt nicht so, wo man es halt nicht so einfach tut, andere neue Wege zu gehen, und man darf auch keine Angst haben, was Neues mal auszuprobieren und dazu zu lernen. Das ist für mich einfach nicht nur im Bodybuilding, sondern das ist die Quintessenz des Lebens, mich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, besser zu werden in allem, was ich mache. Und einfach versuchen, mich konstant zu verbessern. Ich finde so, Bodybuilding kann man so toll aufs Leben umlegen, ja. Und gerade auch das Training, ja. Und ich glaube, jeder von uns kann sich im Training noch verbessern und dazu lernen, weil keiner von uns ist perfekt. Und ja, gerade das macht so, so meine Leidenschaft fürs Bodybuilding aus, weil die Materie einfach so riesig und so umfangreich ist und es gibt so viele Sachen und so viele Trainingssysteme, die man ausprobieren kann, ja, wo für mich fast ein Leben gar nicht reicht, um das alles auszuprobieren.
Oh, Michi, deine Worte sind so geil. Ich feiere es richtig. Ja, absolut, bin ich total dabei. Ich glaube, das einzige Konstante bei uns Menschen ist im Endeffekt der Wandel und die Veränderung, denn nur so können wir uns weiterentwickeln. Ja, und du hast es so geil jetzt auch verglichen, dass der Bodybuilding kannst du eins zu eins auf so viel, auf alles im Leben umschwenken. Mich würde ja total interessieren, jetzt gerade Thema Training, weil du eben sagst, diese Veränderung auch, wie ist es jetzt bei dir, wenn du sagst, ich mache jetzt eben, keine Ahnung, 16 Wochen Prep, da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht großartig viel verändern zu davor, aber jetzt geht es dann zum Beispiel in den Aufbau so, wie lange bleibt bei dir da, sagen wir mal, ein System drin oder immer wieder das Gleiche an Übungsauswahl und an System und wann änderst du was?
Also grundsätzlich ist es so, ich versuche immer das Pferd des Erfolges so lange zu reiten, solange es reitet. Ja. Also das heißt, solange etwas funktioniert, ändere ich es nicht. Und dann, wenn ich sage, okay, ich habe ein Plateau erreicht, das dauert 3, 4, 5 Wochen und da passiert nichts und ich entwickle mich nicht weiter, ich werde nicht besser. Dann analysiere ich mal, okay, was kann ich machen? Habe ich die Möglichkeit, eventuell mehr zu essen, lasst es mit KFA zu, ja. Oder ist es zum Beispiel nur eine Übung, bei der ich keine Fortschritte mehr mache? Dann tausche ich die Übung aus durch eine andere. Oder ist es mein gesamtes Training, wo der Fortschritt zum Erliegen gekommen ist? Also, ich tue dann einfach immer analysieren, okay, jetzt habe ich dort und da ein Plateau erreicht. Ist es vielleicht nur eine einzelne Übung oder eine Körperpartie oder ist es das gesamte Training? Und je nachdem mache ich halt dann die Adaptionen. Wenn es nur eine einzige Übung ist, dann tausche ich einfach diese Übung gegen eine gleichwertige andere aus, ja. Wenn das aber vielleicht eine gesamte Körperpartie ist, wo die Fortschritte zum Erliegen kommen, dann baue ich vielleicht vor oder nach dieser Körperpartie einen extra Rest-Day ein. Oder vielleicht an dieser Körperpartie oder gibt es am Tag davor oder am Tag dieser Körperpartie vielleicht mehr zu essen. Ja, je nachdem, ja. Also ich versuche da immer ja, alles so nachvollziehbar wie möglich zu machen und dann dementsprechend zu analysieren und da meine Rückschlüsse zu ziehen. Aber das können oft ganz individuelle, unkonventionelle Ansätze sein. Oder du machst keine Fortschritte und brauchst einfach mal einen Deload. Ja? Brauchst einfach mal 5 Tage oder eine Woche Pause vom Studio und dann läuft's wieder. Ja? Also oft muss man auch einfach mal einen Schritt zurückgehen, um 2 Schritte vorwärts machen zu können. Aber da finde ich es einfach trotzdem sehr, sehr wichtig, zumindest in irgendeiner Art und Weise einen Coach zu haben oder jemanden zu haben, mit dem man Rücksprache halten kann, der sich auskennt, der ein objektives drittes Auge hat, weil allein kann man sich da sehr schnell drinnen verlaufen in diesem Dschungel, sage ich jetzt einmal.
Ja, sehr. Stimmst du dich da auch regelmäßig mit dem Stefan ab, gerade beim Thema
Ja,
Training auch? Ja.
definitiv. Also Training mache ich mir schon sehr, sehr vieles allein, aber wenn ich dann irgendwelche Fragen habe, stimme ich mir trotzdem immer mit dem Stefan ab, wobei ich sagen muss, also jetzt alles, ich glaube generell, was die ganze Bodybuilding-Materie betrifft, sind wir eigentlich fast Zwillinge oder Seelenverwandte, ja. Also wir sehen da schon sehr, 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 sehr viele Dinge gleich, wenn ich sie mit einem objektiven Auge betrachten kann. Wenn ich aber so eine Phase habe, wo ich sage, okay, ich habe mich jetzt irgendwo drinnen verlaufen, ja, dann brauche ich wen wie ein Stefan, der mich da einfach rausholt. Aber so grundsätzlich sind wir da schon eigentlich immer einer Meinung und der gleichen Philosophie.
Ja, cool. Jetzt bei dem Wettkampfpaket dieses Jahr, Michi, wie zufrieden warst du selber mit deinem Paket?
Also es waren 3 Mal, glaube ich, ziemlich unterschiedliche Looks, aber ich war mit allen dreien sehr, sehr zufrieden. Der beste Look war, glaube ich, meiner Meinung nach der zweite Wettkampf in, warte mal, wo war der zweite? In Portugal war der zweite, glaube ich. Ja,
Portugal,
genau.
ja.
Portugal war der zweite. So beim ersten hat man einfach noch so diese Nervosität einfach gemerkt, gell, das war der erste Profi-Wettkampf. Ich habe so gar nicht gewusst, wo ich stehe, wo ich mich einordnen kann. Die Präsentation war einfach noch ein bisschen bisschen unsicher, gell? Und es war doch auch irgendwo sehr, sehr viel Druck, den ich mir auferlegt habe, ja. Und der zweite war meiner Meinung nach, was jetzt Grad der Konditionierung und Volumen anbelangt und generell vom Bühnenpaket her der beste. Chicago habe ich dann schon gemerkt, ich bin in Portugal dann ein bisschen krank geworden und war dann 2 Wochen eigentlich ein bisschen kränklich und angeschlagen. Und für Chicago habe ich dann schon gemerkt, okay, der Körper mag jetzt nicht mehr so richtig, ja. Chicago war meiner Meinung nach fast das härteste Paket, aber da habe ich dann einfach das Volumen nicht mehr so reingebracht. Die Beine waren ein bisschen dünn, also sie waren nicht so ausladend wie in Portugal. Das war halt einfach dem geschuldet, weil ich im Vorfeld ein bisschen krank war und eigentlich so 3 Wochen durch die Wettkämpfe auch davor jetzt eigentlich kein richtig gutes, hartes Beintraining machen habe können, ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, diese 3 Wochen, wo ich da jetzt keine schwere Last draufgebracht habe, ja, hat dann einfach dem Volumen der Beine ein bisschen geschadet. Die waren zwar abartig hart, also so richtig crazy hart, ja, aber einfach, was du auf einer Profibühne im Bodybuilding brauchst, dieses Runde, dieses Pralle, war einfach nicht mehr da. Die waren zu gerade. Und ich meine, echt lustiger Fakt, ja, das werden mir viele Leute nicht glauben, aber ich habe für Chicago 2 Tage aufgeladen und ich habe in diesen 2 Tagen 2.500 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Und ich bin jeden Tag leichter geworden. Und das hat mir dann so gezeigt, okay, so der Körper brennt jetzt alles durch, der mag nicht mehr, ja. Und das ist dann für mich meistens so das Zeichen. Und es war auch schon früher immer so, also so 2 Wettkämpfe sind super. Der erste ist gut, der zweite ist meistens noch ein bisschen besser. Und der dritte ist dann der auf Messerschneide, wo es dann kippt. Und alles, was ich dann mehr mache, ist dann meistens, da macht der Körper dann mehr oder weniger nicht mehr. Da sagt er meistens dann so, Stopp, halt, und da wird es dann eher dann schlechter, wenn ich mehr Wettkämpfe nacheinander mache.
Ja, und dann, wenn halt auch noch so ein bisschen Krankheit oder wenn nicht ganz
Ja.
100% fit bist und so auch noch dazu kommt, ne? Wann konntest du so in der Prep, Michi, abschätzen, ob deine eigene Zielform, sag ich mal, jetzt eben in Bezug auf deine erste Profisaison erreicht ist oder war das gar nicht so mittendrin abzuschätzen?
Na, das war eigentlich mittendrin nicht abzuschätzen. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fehlt mir bei mir selbst das objektive Auge. Ich schaue einfach auf die Waage, ich schaue die Formchecks an, okay, die Form wird besser, ich schicke den Stefan die Formchecks, er sagt, ja super, wir sind im Plan, oder wir müssen laden, oder wir müssen anziehen, und da vertraue ich ihm einfach wirklich zu 100%, weil das immer gestimmt hat und immer funktioniert hat, was wir gemacht haben, ja. Und er kennt meinen Körper mittlerweile schon so gut, ja. Da ist so viel Vertrauen da, ja. Und selbst wenn ich dann so sage, wenn das eine Woche vor dem Wettkampf ist, er sagt, hey, nein, nochmal laden, und ich sage so, nein, glaubst du wirklich, ich weiß nicht. Aber dann letzten Endes ist immer das, was er sagt, das Richtige.
Ja, es ist witzig, weil also dieses Vertrauen habe ich tatsächlich auch in den Stefan, auch wenn ich jetzt noch nicht 10 Jahre oder so ihn kenne. Aber ja, wie war das für dich, einen Teil der Prep jetzt dann auch in Amerika, beziehungsweise auch genau in Texas eben, in dem Home Gym von Ronnie Coleman durchzuziehen, kombiniert halt mit dieser Reise mit Rep One auch?
Ja, also ganz, ganz merkwürdig, gell. Ich sitz im Studio, gell, und auf einmal läutet mein Telefon und steht da auf Matze Busse, gell, und ich heb ab und sag, hey, Matze, was ist los, was dich verwirrt? oder was willst du von mir, was kann ich tun für dich? Sagt er, naja, ob ich immer brühe, da und da schon was vorhab, ne? Sag ich, pff, du, wenn ich fürs Team gebraucht werde, dann werde ich mir Zeit nehmen. Sagt er, naja, hättest du Lust, eine Woche nach Texas mitzufahren, mit Tim und mit David und im Metroflex von Ronnie Coleman zu trainieren? Habe ich gesagt, du, das ist für mich wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern und alles zusammen, gell? Also es war für mich so, ja, so surreal, diese Erfahrung machen zu dürfen. Und da zeigt sich wieder, okay, wenn du vorher etwas gibst, ohne irgendeinen Hintergedanken zu haben, ja, und das sind die richtigen Leute, dann wirst du irgendwann auch etwas zurückbekommen, was im Normalfall noch viel größer ist als das, was du gegeben hast. Und das war bei mir im Leben immer so. Letztes Jahr im Oktober wollte der Tim noch den letzten Wettkampf in Rom machen. Und derjenige, der ihn begleitet hat, ist krank geworden. Das heißt, er hätte allein nach Rom fahren müssen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo, ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen und in der Story gesehen und ich habe ihm angerufen und gesagt, hey Tim, was ist los, wie geht's da? Sagt er, ja, alles in Ordnung, ich möchte den Wettkampf in Rom noch machen. Aber er hat niemanden, der mit ihm da hinfliegen kann. Sag ich, naja, okay, pass auf. Schau mal, ob du jemanden findest. Und wenn du niemanden findest, der mit dir fahren kann, sag mir Bescheid, dann nehme ich mir frei und flieg mit dir. Und dann am nächsten Tag hat er mich angerufen und sagt, ja, du, ich finde niemanden, ich würde mich riesig freuen, was du mit mir mitkommst. Sag ich, ja, passt, ist kein Problem, hey, wir sind ein Team, wir helfen zusammen. Hat man freigenommen und bin mit dem Team nach Rom geflogen. Und dann hat der Matze halt gesagt, ja, ich habe das gesehen, dass du mit dem Team in Rom warst und habe mir damals gedacht, okay, mit Michi muss man mehr machen, den muss man mehr einbauen. Und das war jetzt so nie so meine Intention. Tim war mein Freund und ich wollte meinem Freund helfen. Und ich habe meinem Freund geholfen und habe in Wirklichkeit so das Zehnfache im Reward zurückbekommen, gell? Und das ist auch so eine wichtige Botschaft im Leben, gell? Und das war bei mir immer so, wenn ich irgendwie selbstlos was gegeben habe, ja, und es waren die richtigen Menschen, habe ich es immer doppelt und dreifach zurückbekommen.
So schön, Michi, ohne Scheiß. Ja, eine ganz, ganz schöne Botschaft hier auch für viele da draußen. Wenn man jetzt guckt auf die Wettkämpfe, die du gemacht hast, was war für dich so das persönliche Highlight?
Ganz ehrlich, und es ist kein Scheiß. Stefan ist mein bester Freund seit über 10 Jahren. Und das Einzige, was ich bereue, ist, dass wir beide aktuell so wenig Zeit haben und so viel Arbeit haben, dass er mir als Freund unglaublich fehlt. Das heißt, mir fehlt einfach mal mit ihm eine halbe Stunde zu plaudern oder gemeinsam was essen zu gehen oder uns zu unterhalten, Schmäh zum Vieren, ja. Aber ohne jetzt über Bodybuilding zu reden, ja, sondern er fehlt mir einfach als Freund. Und nach Spanien waren wir dann gemeinsam Pizza essen und Sangria trinken. Und die Stunde, wo ich mit dem Stefan der Pizza essen und Sangria trinken war, war für mich die schönste in der ganzen Wettkampfsaison.
Krass, Michi, okay, richtig schön auf jeden Fall, ja. Finde ich mega, mega nice. Also, ja,
Also,
das.
umso mehr, ich meine, auch, es ist jetzt vielleicht komisch, ja, aber wenn man ganz, ganz wenig Zeit hat miteinander, dann ist aber die Zeit, die man miteinander verbringen kann, halt ganz besonders. Und das war es halt auch für mich in dem Fall.
Ja. Mega schönes Highlight, auf jeden Fall. Hey, war das jetzt gerade nach den Wettkämpfen, die du jetzt auch beschrieben hast, also Alicante, Portugal, wie wichtig war es jetzt für dich, dass du auch in Amerika nochmal, ja, angreifst und dort nochmal an den Start gehst?
Ja, das ist so ein Lebenstraum, ja. Ich meine, ich muss mich wirklich auch bei Tim und bei David und bei Matze bedanken, weil ich war ja eigentlich noch Portugal fertig mit dieser Saison, ja. Ich habe gesagt, hey, das war meine absolute Bestform. Mehr kann ich nicht bringen. Ein besseres Paket kann ich nicht abliefern. Und mehr Wettkämpfe zu machen, würde keinen Sinn mehr machen. Und dann haben aber Tim, David und Matze auf mich eingeredet und haben gesagt, hey, das ist eine Chance, die kommt nicht so schnell wieder. Fahren wir gemeinsam nach Chicago, machen wir einen Chicago Report für Rap One, gell? Und ja, da habe ich einfach nicht nachsagen können. Und jetzt im Nachhinein bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen habe dürfen, ja. Aber rein von mir aus hätte ich das jetzt gar nicht mehr gemacht. Und ich bin ja unglaublich froh, dass die drei mich da überredet haben, weiterzumachen.
Schöne passende Überleitung, nämlich die Frage an dich, so welche Rolle spielt Rap One und Vayu auch als dein Sponsor bei einer solchen Reise?
Ja, natürlich eine unglaublich große. Manchmal, das hört sich jetzt dumm an, ja, aber manchmal frage ich mich, wieso habe ich das verdient und nicht irgendjemand anderer, weil es gibt so viele tolle, großartige Athleten, gell, und ja, manchmal habe ich sogar so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, irgendwie, weil man denkt, ja, es gibt so viele andere, die diese Träume haben. Und ich darf das jetzt alles erleben, deshalb ist es für mich auch einfach ein unglaubliches Privileg und ich kann da gar nicht oft genug Danke sagen, dass ich die Möglichkeit habe, das alles so miterleben zu dürfen. Ja, vor einem Jahr habe ich die Red Bond-Dokus noch angeschaut, ja, und die Leute angehimmelt, ja, wie so ein Fanboy, ja, und jetzt auf einmal bin ich da mittendrin, ja, und es ist nicht nur, dass ich sage, okay, das ist jetzt meine erste Profisaison und mein erster Start in Amerika, sondern das Ganze dann auch noch dementsprechend so videodokumentiert zu haben, dass ich sagen kann, okay, das kann ich in 10 Jahren in Bali mal zeigen, ja, und der sieht das mal und sieht mal, was der Papa alles gemacht hat. Das ist schon richtig cool, oder? Wenn ich mir denke, ich bin irgendwann einmal alt und kann mir das alles nochmal genauso anschauen und diese Gefühle und Emotionen alles genau nochmal so miterleben. Das ist schon ein unglaubliches Privileg, muss ich echt sagen. Und ja, manchmal frage ich mich, wieso ich das eigentlich verdient habe, aber ja, ich versuche das einfach halt zu genießen und ja, dankbar zu sein, demütig zu sein. Ich weiß, das Ganze kann sich ganz, ganz schnell wieder ändern, ja. Das heißt, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich das miterleben darf, weil ich halt weiß, es kann ganz, ganz schnell anders gehen und es kann ganz, ganz schnell alles wieder weg sein, ja. Weil, ja, irgendwie gesundheitliche Probleme oder sonst irgendwas oder man verletzt sich und es kann ganz, ganz schnell wieder aus sein. Deshalb bin ich da jeden Tag dankbar, wo ich das so erleben darf und vor allem auch das Privileg habe, den Sport so ausüben zu dürfen, ja, weil ich denke mir einfach, also jetzt ganz abgesehen von Webern und Sponsor und so weiter, ich bin einfach jeden Tag dankbar, trainieren zu dürfen und Bodybuilding machen zu dürfen. Wenn man denkt, es gibt so viele Leute, die das Privileg nicht haben. So, ich glaube, Österreich und Deutschland ist da relativ ähnlich. Wir sind so eine Gesellschaft von Suderanten und Jammerern. Und immer ist alles schlecht. Ist heiß, regnet, dann ist noch, ist kalt, ist kalt, wurscht. Es ist immer alles schlecht, ja. Und es anders war immer alles viel besser. Und ich denke mir, hey, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, ich habe was zum Essen am Tisch, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich kann das machen, was mir am allermeisten Freude im Leben bereitet. Jetzt abgesehen von meinem Kind und mit meiner Familie Zeit zu verbringen, ja. Aber ich habe das Privileg, jeden Tag trainieren zu dürfen. Es gibt Länder, in denen ist das den Menschen nicht erlaubt. Da gibt es keine Fitnesscenter, da dürfen die Leute nicht trainieren. Und ich denke mal, wir leben in so schönen Ländern. Wir haben alles, wir dürfen alles, es mangelt uns an nichts, ja. Und für das bin ich echt jeden Tag dankbar, meinen Sport ausüben zu dürfen. Und ich bin für jede Trainingseinheit dankbar, ganz ehrlich.
Hier richtig, richtig schön. Ich feiere deine Einstellung total. Bin ich voll bei dir. Gut, ja, ist so. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt ja eine ordentliche Verletzung und so. Da denkt man auch wieder, weißt du, ich meine, da denkst du auch jeden Tag, dass man dankbar ist, dass es halt wieder mehr geht wie am Tag davor
Ja.
und so. Ja, also das ist so. Aber generell einfach auch eben, wenn man nichts hat und unversehrt ist, dass man sich das
Ja.
immer mal wieder bewusst macht, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist sehr schön auch in dem Podcast-Rahmen, dass die Leute da draußen das mal hören, weil das, was du gerade sagtest, voll. Jetzt haben wir, keine Ahnung, ist Sommer, weil halt August ist und weil es schön ist, dass
Ja.
wir endlich mal einen Sommer haben, ne? Und dann, ja, ist wieder zu warm. Und ich, ja, weiß genau, was du meinst.
Ja.
Ja, sehr, sehr gut. Mit welchem Look war und Paket warst du jetzt rückblickend am meisten zufrieden? War es dann das in Alicante? Nee, Portugal das
In
zweite.
Portugal das zweite, glaube ich. Wobei, ich finde immer, man kann das immer so schwer vergleichen, weil du hast eine andere Bühne, ein anderes Licht, gell? Und es ist immer so, und auch wenn dann die Leute sagen, die beim Wettkampf nicht selber dabei waren, die irgendwie einen Livestream sehen oder so, wenn die dann sagen, ah na, da war er aber härter und da war er besser in Form und so. Du kannst Fotos und Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Wettkämpfen nie miteinander vergleichen, wenn du es nicht live gesehen hast. Weil ein anderer Bühnenhintergrund, eine andere Belichtung lässt es so viel anders wirken, ja. Also in Portugal war halt, ich meine, du kennst das, in Portugal war halt einfach die Bühne so geil und perfekt, ja. Dieser Aufzug, wo du quasi so wie ein Gladiator ins Kolosseum hochfährst und das dreht sich dann noch und dieser geile, dunkle Bühnenhintergrund, wo du ja genau zweimal besser ausschaust, als du eigentlich ausschaust, ja, macht halt natürlich ein ganz anderes Bild, wie wenn ich mir jetzt denke, wir haben sie da gestern, vor vorgestern, die Temper Pro angeschaut, wo da irgendwo im Hintergrund so rosane, grüne Blinklichter sind, wo ich mir denke, hey Leute, das geht nicht, ja, das lenkt komplett von den Athleten ab und dann ist einer bei jedem Athleten irgendwie ein anderes Drehblinklicht im Hintergrund, ja, was komplett die Objektivität nimmt und verzerrt, ja. Also es ist halt immer, ich finde es toll, wenn sich die Leute die Wettkämpfe von zu Hause anschauen, die Livestreams verfolgen, das ist super, wenn die Leute Bodybuilding supporten, sie das kaufen, ja. Man sollte immer nur bedenken, dass es dann meistens live anders aussieht, wenn du es live siehst und du halt zwei oder drei Wettkämpfe so nie miteinander vergleichen kannst, weil einfach die Rahmenparameter unterschiedlicher sind. Wenn wir jetzt unseren Coach Formcheck-Aufnahmen schicken, schicken wir die auch immer von derselben Position. Mit demselben Licht, im selben Raum, im Idealfall, ja, wenn nur dann ist es nachvollziehbar. Wenn ich das immer von irgendeinem anderen Platz mit einem anderen Licht schicke, dann kann ich es ja nie miteinander vergleichen. Und genauso ist es halt auch bei den Bühnenpräsentationen.
Definitiv, ja, die Bühne jetzt in Tampa, ich habe es auch geguckt, den Livestream, das war, wenn man das vergleicht mit Portugal, auch mit Alicante, war das was ganz anderes, ne? Also definitiv,
Ja.
ja, guter Punkt. Michi, wenn wir jetzt so auf das Thema ein bisschen auch Mindset gehen, ich meine, die Leute kennen, die dich verfolgen, kennen das so ein bisschen, dass du eben, du bist Geschäftsmann, du bist Familienvater, du bist Ehemann, Papa, du bist eben auch Profi-Bodybuilder, du bist Ortsvorsteher, bringst dich überall ein, ehrenamtlich, was du nur kannst. Wie genau bekommst du das alles so unter einen Hut?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in der Prep ist das echt alles gut gegangen. Da habe ich echt funktioniert und gearbeitet wie eine Maschine, wie so ein Diesellok, ja. Und habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich muss aber jetzt sagen, jetzt mittlerweile, wenn ich wieder da bin und jetzt ist alles wieder gesettelt, ja, schön langsam, muss ich schon sagen, in der Zeit, wo das immer mehr wird mit Social Media, mit Videodrehs, mit YouTube. Und ich habe halt auch unglaublich viele Anfragen für Personal Trainings und so weiter. Muss ich mir echt überlegen, wo ich dann irgendwo zurückschrauben kann. Ja. Natürlich ist es für mich so, ich bin immer so im Zwiespalt. Ja. Einerseits würde ich gern jetzt, vor allem, wo ich die Möglichkeit habe, halt so viel Geld verdienen wie möglich, um meiner Familie einfach ein schönes Leben ermöglichen zu können, ja. Das heißt, unser Ziel für die nächsten Jahre wäre es halt irgendwie so Eigenheim zu schaffen, ja, ein eigenes Haus zu bauen oder zu kaufen oder ja, halt zu besitzen, Eigenheim zu besitzen, ja. Und da versuche ich halt jetzt echt wirklich Gas zu geben. Jetzt habe ich halt echt die Möglichkeiten, gutes Geld verdienen zu können. Aber das bringt mir alles unterm Strich nichts, wenn ich mich dabei selber aufreibe, auflöse, ja, und auch so viel Arbeit, dass ich dann keine Zeit mehr habe, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Also das heißt, wenn ich von früh bis spät Arbeit und Personal Trainings mache, ja, und aber keine Zeit mehr habe für einen Pauli, dann ist das auch falsch und nicht gut. Das heißt, ich muss jetzt, ja, sagt er gerade. Das heißt, ich muss jetzt echt für mich einen guten Mittelweg finden, wie ich meine Ressourcen arbeitstechnisch so effizient wie möglich nutzen kann. Und also ich habe mir halt jetzt überlegt, über kurz oder lang, mir zumindest aus dem operativen Geschäft oder aus dem operativen Alltagsgeschäft des Fitnesscenters langsam ein bisschen zurückzuziehen, weil ich es einfach zeitmäßig nicht mehr hinbringe. Und es nimmt so viel Zeit in Anspruch, ja. Das heißt, eine unserer nächsten Investitionen ist es, dass wir in so ein Chipkartenzugangssystem beim Fitnessstudio investieren, wo die Leute dann immer quasi auf eigene Faust rein können. Und ich sage, okay, ich mache jetzt so Kernbetreuungszeiten, wo man da ist, wo die Leute was fragen können, wo ich Einschulungen machen kann, etc. Aber dass so dieses wertlose Zeitversitzen, das nicht effiziente Zeitversitzen und einfach da sein, dass das wegfällt, ja, und ich meine zeitlichen Ressourcen so, ja, so effizient wie möglich nutzen kann. Also das wäre jetzt eins meiner nächsten Ziele, wo ich jetzt die Offseason in Angriff nehmen möchte.
Sehr, sehr gutes Vorhaben, ja. Also ich finde auch, also viele Dinge jetzt gerade vom Wettkampf-Bodybuilding zu den Geschäftsthemen und so, hat ja gefühlt manchmal doch weniger miteinander zu tun. Ist das Wettkampf-Bodybuilding dann für dich so eine Phase im Jahr und die rückt dann auch wieder in den Hintergrund? Oder wie ist das bei dir?
Naja, muss ich sagen, eigentlich nicht. Für mich ist das ganze Jahr irgendwie gleich, weil ja auch unterm Jahr sehr, sehr strukturiert arbeite und für mich eigentlich immer alles rennt wie in der Prep, außer dass man vielleicht so die letzten 4 bis 6 Wochen ein bisschen gereizter und ein bisschen müder ist, ja, und ein bisschen weniger kommunikativ ist, ja, aber grundsätzlich ist bei mir eigentlich das ganze Jahr gleich. Also außer jetzt die letzten 2 Wochen, wo ich wieder daheim bin, man sieht es ganz gut an meinem Gesicht, habe ich so mal 5 Grad sein lassen, ja, und einmal so ein bisschen das Essen mit meiner Familie genossen, ja. Aber ansonsten ändert sich da jetzt für mich nicht wirklich großartig viel, ob es jetzt wirklich Prep ist oder Off-Season ist. Ganz, ganz im Gegenteil, am Beginn der Prep ist man vielleicht sogar noch strukturierter, noch motivierter, gell, hat man so richtig diesen Drive und das geht dann erst eigentlich dann am Schluss so ein bisschen verloren.
Ja, also ich erlebe das zum Beispiel gerade bei Athletinnen, die jetzt halt so die erste Wettkampfvorbereitung oder so gemacht haben, ne? Dass halt da dann auch wieder also Dinge passieren im Leben und die dann, ja, diese vermeintlich dazu bringen, eine Diät oder das feste Ziel auch aus den Augen zu verlieren, ne? Weil
Ja.
irgendeine Unruhe im Leben, keine Ahnung, Beziehung, Partner trennt sich
Ich
immer.
meine, gutes Thema, ja, wir haben ja jetzt mitten in der Prep ein paar Wochen vor meinem ersten Wettkampf unsere alte Wohnung verloren, wurde uns mehr oder weniger aufgekündigt, ja. Das heißt, wir mussten vor dem Wettkampf auch noch übersiedeln, ja. Also es kann immer irgendwas sein, ja.
Da vielleicht an der Stelle auch, Michi, so, was für Tipps hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da einfach halt an sich durchziehen wollen, ne? Dann kommt aber halt irgendwas, was du jetzt gerade sagst, so, und der Großteil der Menschen wird halt sagen, pff, ja gut, dann breche ich jetzt die Prep ab oder so, ne? Was sind da so deine, du sagst, hey, dein Mindset, dass du da natürlich weiter durchziehst?
So ein guter Spruch finde ich immer: Don't sacrifice what you want now for what you want the most. Ja? Also das heißt, du sollst nie aufgrund primärer Bedürfnisse, die du jetzt hast, dein Endziel opfern. Ja? Weil nur weil ich jetzt halt gern, weiß ich nicht, Burger essen möchte, tue ich mein Endziel nicht opfern. Ja? Und es ist immer ein erhabenes Gefühl, etwas durchgezogen zu haben, auch wenn es hart war. Weil ich denke mir immer, so einfach kann jeder. Und ich denke mir dann halt immer, okay, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes kommt, ja, wie eine Verletzung oder sonst irgendwas, ja, dann denke ich mir immer, okay, jetzt erst recht. Weil jetzt ist so, wo alle anderen aufgeben werden und jetzt wird es hart und jetzt wird es eine Challenge. Und jetzt will ich wissen, ob ich das trotzdem kann. Ja? Und so, das legt bei mir oft nochmal so einen Switch um, ja, dass ich mir denke, okay, jetzt erst recht. Und ich finde immer, es ist alles so eine Frage des Blickwinkels, gell? Aus was für einem Winkel du drauf schaust. Ja? Es ist so, da gibt es diesen Spruch, ja, so, warte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der geht, ja, aber irgendwie so, warte mal. Also, so quasi, da. Der Fußgeher schaut so auf, na, warte mal, na, wie ist es? Nein, na, egal, schneid mal das raus, bevor jetzt Sprichwort nicht mehr.
Der fällt dir wieder ein, Michi, dann hol mal den auch
Ja,
mal nach.
genau.
Da gibt es ein paar gute, aber ich bin da auch voll bei dir. Also ich bin selber ja eine Person, die sagt, also ich sage immer, der Kopf ist der Großteil, der macht im Endeffekt alles aus, ne? Und das Thema Blickwinkel und Perspektive ist völlig klar. Also ja, auch da wieder mein akutes Beispiel mit meiner Verletzung so, ne? Ich meine, du kannst da einen Kopf in den Sand stecken so oder kannst halt sagen, auch da liegen irgendwo Chancen und Möglichkeiten. Und das nutzt man halt jetzt, ne? So. Und ich denke mir halt jetzt rein aufs Training bezogen, ja gut, dann baue ich halt im Oberkörper meine Schwächen aus, hau da richtig rein, gib Vollgas, du. Und danach nutze ich den schönen Memory-Effekt und dann wird es richtig krachen. So. Also, und das ist, was du gerade sagtest mit dem jetzt erst recht, also das habe ich aktuell extrem arg in mir drin, so, ne? So, also ja, immer im Zusammenspiel mit dem Körper natürlich und mit Verstand, keine Frage, aber auf jeden Fall ein guter Punkt, ja.
Also man darf sich halt nie hängen lassen, ja. Also wie ich mir den Bizeps gerissen habe, ja, hat auf einmal angefangen, mein Rücken sich zu verbessern, ja, weil ich dadurch gelernt habe, den Rücken besser anzusteuern und mehr aus dem Rücken zu ziehen und weniger aus dem Arm, weil jedes Mal, wenn ich aus dem Arm gezogen habe, hat mir der Bizeps wehgetan, ja. Also das heißt, alles Negative hat irgendwie was Positives und alles hat auch irgendwie immer seinen Grund, ja. Und auch wenn es halt wirklich eine mentale Challenge ist und man sieht den Grund aktuell vielleicht noch nicht, aber irgendwann wird man ihn sehen und es ist dann einfach ein geistiger Reifeprozess, wenn man vor schwierige Situationen gestellt wird, ja, weil eine ruhige See hat noch nie einen guten Segler hervorgebracht, ja, und genauso ist es beim Leben auch. Ich glaube, wenn du nie mit Problemen und nie mit irgendwas konfrontiert wirst, ja, und dann kommt einmal irgendwas daher, dann haut dir das richtig aus der Spur und aus der Bahn. Aber wenn du das dein Leben lang gewöhnt bist, dass du dir halt Probleme stellen musst und die überwinden musst und die durchs Leben durchwuseln musst, ja, dann bist du das gewöhnt. Dann haut dir nichts so schnell aus der Bahn, weißt?
Voll, voll, richtig gut. Und vor allem, du kennst es sicher und viele, die dazuhören, bestimmt auch so im Nachgang, was du gerade sagtest, ne? Man blickt dann auf ein paar Jahre oder Situationen zurück und dann habe ich das halt ganz oft für mich, dass ich, ach ja, jetzt macht das Bild, jetzt gibt es so ein das Puzzle oder irgendwie so passt jetzt zusammen.
Ja.
Deswegen ist es halt passiert, er hat mich vorbereitet irgendwie ein bisschen auf das, was jetzt kommt und hin und her, ne? Also bin da voll bei dir, ja. Und das ist die richtige Einstellung im Endeffekt, so durchs Leben zu gehen. Probleme lassen uns auch nur wieder weiterentwickeln und wachsen. Und ja, so ist es, ne?
Vor allem, wenn ich mir immer denke, okay, wenn jetzt irgendwas Schlechtes daherkommt, ja, dann konzentriere mich. Also, wie gesagt, es ist immer alles eine Frage des Blickwinkels, ja. Und ich kann mir jetzt fragen, ah, nein, warum passiert das gerade mir und warum gerade ich und hin und her, ja. Aber wenn bei mir irgendwas Schlechtes daherkommt, ja, fokussiere mich immer auf all die positiven und schönen Dinge im Leben, die ich habe, wo ich mir denke, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich die habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich gesund bin, ja. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass meine Familie gesund ist, ja. Und all die Annehmlichkeiten, die ich habe, ja. Und wenn ich mir das dann immer vor Augen führe, dann schauen die Probleme, die anscheinenden Probleme, gleich viel weniger schlimm aus, ja. Weil, also, wenn du im Rollstuhl sitzt oder die dritte Chemotherapie hast, ja, dann ist ein gerissener Bizeps eine relativ lächerliche Geschichte.
Definitiv, absolut, Michi, bin ich voll bei dir. Wenn man jetzt harter Cut zum Thema Zum Thema Food, da will ich
Ja.
auf jeden Fall noch mit dir drauf eingehen. Du hast auch schon gesagt, du hast jetzt auch das Essen so genossen mit deiner Family. Food jetzt nach dem Wettkampf, Michi. Was waren da so deine Cheats?
Also, wir waren letzte Woche 2 Tage in der Therme. Boah, und da haben wir es richtig gegeben. Also, da haben wir es echt, echt richtig gegeben. So 2 Tage wirklich ohne irgendwie Reue, ja. Und ich habe einmal alles gegessen, wollte, dass dieses einfach mal weg ist. Ja. Das heißt, ich habe Cheesecake gegessen, ich habe Burger gegessen, ich habe Apfelstrudel gegessen, Topfengulatschen gegessen, ich habe nach dem Wettkampf mal eine Pizza gegessen. Ja. Also ich habe alles gegessen, was so auf meiner Liste war. Und jetzt habe ich den Food-Fokus abhaken können. Ja. Und wenn ich jetzt eigentlich mit meiner Familie einfach was ist, dann ist es weniger des Essens willen, ja, sondern einfach mehr die gesellschaftliche Komponente, die damit einhergeht. Man sagt jetzt zum Beispiel, okay, man geht jetzt einfach mal gemeinsam was frühstücken oder man geht einmal am Abend in ein Restaurant ein Steak essen, da geht es mir aber gar nicht so um das Essen selbst, sondern dass man sich einfach hinsetzt, Zeit miteinander verbringt, man muss nichts kochen, man muss nichts abwaschen, man muss nichts wegräumen, man lässt sich einfach einmal bedienen, mehr oder weniger, und verbringt einfach mal 1, 2 schöne Stunden miteinander. Und das ist eigentlich jetzt das, auf das ich mir am meisten freue. Das heißt, ich mache jetzt so, sage ich mal, so 90, 10, 90% sauber, 10%, wenn ich halt alle paar Tage einmal irgendwie mit meiner Familie was essen mag, dann gönne ich mir das jetzt da.
Ja. Hat dir in der Prep was richtig arg gefehlt, so bei der Ernährung?
Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Aber allein dadurch, dass ich gar keine Zeit gehabt habe, darüber nachzudenken, ja, eigentlich gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir schmeckt ja mein Essen grundsätzlich so gut, ja, dass ich mir einfach nur gewünscht hätte, ja, okay, ein bisschen mehr Reispudding, ein bisschen mehr Haferflocken, ein bisschen mehr Reis, ja, dann war ich eigentlich schon glücklich, ja. Also so, dass ich halt keinen Hunger habe. Aber so, dass ich jetzt sage, ich hätte jetzt so einen ganz argen Food-Fokus gehabt oder so, oder. Also, das war dann eigentlich erst, wie der Wettkampf vorbei war oder so ganz am Schluss, dass ich mir dann dachte, okay, ha ja, na, das und das war jetzt schon cool, aber das wird, glaube ich, auch von Wettkampf zu Wettkampf, je länger man das macht, immer weniger.
Voll, voll, mir geht's genauso, ja, definitiv. Wenn wir jetzt so gucken, Michi, in die Zukunft, wie geht's nun weiter? Was sind die weiteren Pläne?
Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz, ganz schwierig. Also, jetzt erstmal Recovery. Also, das heißt, einfach mal wieder den Körper in erster Linie erholen lassen, ja, weil so ein Prep ist schon für den ganzen Organismus einfach sehr, sehr anstrengend, sehr belastend. Das heißt, jetzt einmal 3, 4 Monate mal wirklich alles erholen lassen. Dann mal schauen, wieder alle Gesundheitschecks machen lassen. Blutbild machen lassen, schauen, wann alles wieder gut ist, im Range ist, und der Körper ansignalisiert, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen aufs Gas treten mit der Intensität, ja, dann machen wir mal einen schönen Aufbau, aber maximal so 5, 6 Monate, weil ich der Meinung bin, alles länger an Aufbau macht keinen Sinn, weil du dann einfach nur mehr fetter wirst und aber nicht mehr effizient Muskeln aufbaust. Und so ein cooles Ziel, aber das ist jetzt noch ganz, ganz weit weg und ganz spekulativ, war vielleicht so nächstes Jahr New York Pro oder so. Das war dann Ende Mai, Anfang Juni. Das war so ein cooler Wettkampf, wo ich mir denke, okay, so New York nochmal mitnehmen, war schon so ein schönes Erlebnis für mich.
Ja,
Vor
geil.
mir Für mich jetzt ist es so, schau, man muss sich ganz ehrlich sagen, für mich geht es um nichts. Für mich geht es um keine Olympia-Quali oder das ist ganz, ganz weit weg und wird es wahrscheinlich auch nie mehr spielen für mich. Ja. Ich möchte einfach schöne Wettkämpfe machen in schönen Destinationen, ein bisschen was sehen von der Welt, einfach schöne Eindrücke mitnehmen, mich einfach schauen, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich mich verbessern kann. Das Ganze so zu machen, wirklich, wie es mir Spaß macht, wie es mir Freude und Erfüllung bereitet und auch so lang machen, wie es mir einfach Spaß macht.
Ja. Worauf freust du dich jetzt am allermeisten in der wohlverdienten Offseason?
Aufs Training. Ganz ehrlich, wirklich, ich lieb Training so sehr. Und so letzte Woche das erste Beintraining wieder, wo ich wieder wirklich Gas geben habe können. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist es. Das ist es. Das ist das, was ich immer machen wollte in meinem Leben. Das bereitet mir so viel Freude und ich ziehe daraus so viel Energie. Das erfüllt mein Leben so sehr. Das kann ich gar nicht beschreiben. So, ich habe am Sonntag das Geschäft aufgesperrt, ja, und habe mir halt zeitig in der Früh den Wecker gestellt, dass ich vor dem Aufsperren noch trainieren kann, ja. Und ich habe mich so auf dieses Beintraining gefreut, dass ich den Wecker nicht gebraucht habe und von allein um 5 Uhr munter geworden bin, weil ich schon so nervös war vor dem ersten Beintraining und mich so auf das Beintraining gefreut habe, ja. Und meine Frau sagt, wie kannst du nur so deppert sein, ja, aber ich kann jemanden, der das Gefühl nicht kennt, ich kann das gar nicht erklären, aber ich glaube einfach, das ist so, wie wenn jemand ein Autoverrückter ist und sein ganzes Leben irgendwie auf sein Traumauto hinspart und dahin arbeitet. Und das ist genau dasselbe Gefühl, wenn sich der dann in dieses Auto reinsetzt und den Motor anstartet, das was das Leben lang sein Traum war. Und genauso ist es für mich, wenn ich ins Training gehe.
Boah, ich kann dich so nachvollziehen, Michi, ohne Scheiß. Mir geht das immer genauso, dann auch in der Offseason oder auch letztens, einfach wenn ich wieder ein bisschen was im Studio trainieren kann. Das ist für mich einfach nur, ja, das Allerallerschönste. Mehr braucht es einfach nicht, ja.
Vor allem das Training war für mich, egal was in meinem Leben war, das war immer eine Konstante, das war immer ein Rettungsanker für mich, ja, weil egal was auch immer Schlimmes passiert ist, ich gehe ins Training und ich bin 1,5, 2 Stunden, ist mein Kopf im Urlaub. Da ist mein Geist so frei und ich kann das nicht beschreiben, aber das ist wie Urlaub für meinen Kopf. Da ist, alle Gedanken sind weg, ja, und wenn ich aus dem Training komme, ist alles halb so schlimm wie davor.
Voll, so geil. Ich versuche das manchmal, mich Leuten zu beschreiben, ne, und sage denen auch, danach bin ich energetisch aufgeladen. Das
Ja.
ist Wahnsinn. Ne? Da kann kommen, was will, so ungefähr. Wie du sagst, es ist alles nur die Hälfte schlimm gefühlt. Ja, und ich sage immer Leuten, das Training gibt mir Energie. Es nimmt mir nicht
Ja.
Energie, es gibt mir Energie. Und es ist wie dieser Urlaub, den du gerade beschreibst. Hammer, man ist recharged, resettet oder wie auch immer man es nennen will. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die Leute, die das so mit einer Leidenschaft betreiben, die wissen auch
Ja.
genau, was wir da meinen, ne? Ja.
Du hast einfach diese Endorphinausschüttung, diese Glückshormone. Also ich kann das nur beim Training so generieren, ja. Und das ist für mich einfach die geilste Nebensache der Welt.
Voll, ja, ich unterstreiche das an der Stelle zu 100%. Michi, wir kommen langsam Richtung Ende. Ich würde mal noch drei coole Zuschauerfragen so gegen Ende
Ja, voll
raushauen an
gern.
dich, genau. Und zwar, das fand ich auch ganz cool, also deine Top-Regenerationstipps.
Schlafen. Nur das essen, das du verträgst. Und unnötigen Stress vermeiden. Weil du kannst nicht jede Form von Stress vermeiden, ja? Es gibt gewisse Stressfaktoren, die kann ich nicht ausblenden, ja. Aber ich kann unnötigen Stress vermeiden. Und was meine ich damit? Ich meine damit, mich über Dinge zu ärgern, die ich nicht beeinflussen kann. Das bringt nämlich nichts, ja. Weil, wenn ich mich jetzt ärgert, weil der vor mir jetzt langsam fährt, ja, dann bringt mir das gar nichts. Der fährt deswegen nicht schneller. Oder sonst irgendwas, ja. Das heißt, ich würde jede Form von Stress vermeiden, die ich nicht beeinflussen kann, ja, beziehungsweise über Dinge mich zu ärgern, die ich nicht beeinflussen kann.
Sehr, sehr gut. Also auch als Botschaft für die Leute da draußen. Dann die nächste Frage zum Thema Wettkämpfe in Europa. Was sind denn da deiner Meinung nach die schönsten, gerade jetzt auch für Amateure?
Also was für mich immer ganz besonderer Wettkampf war, allein aufgrund der Geschichte, war die Mr. Universe in England. Die habe ich mir eigentlich fast jedes Jahr als Fan angesehen und war als Athlet auch schon dort am Start. Und einfach die Wertschätzung, die dir da als Athlet entgegengebracht wird, ist eine ganz eine besondere. Leider ist es halt jetzt oft so, dass das gerade bei den Amateuren, bei diesen Pro-Qualifiern, es wirklich ums Geld verdienen geht, für die Veranstalter, für die Promoter. Und du bist als Athlet halt echt nichts wert, ja. Und wenn da 250, 300 Teilnehmer sind und du stehst da irgendwie stundenlang in der Registration und also diese Wettkämpfe sind meistens keine schöne Erfahrung. Also die Mr. Universe in England ist für mich so echt so das Highlight im Amateursport, was man machen kann.
Ja, richtig gut. Wenn du jetzt halt gerade so Newcomer hast, da kam auch eine Frage, also welche Top-Tipps würdest du eben Newcomer, Athletinnen, Athleten für die Bühne mit auf den Weg geben?
Für die Bühne. Versuch, das Ganze zu genießen. Du hast wochenlang hart dafür gearbeitet und diese 10 Minuten auf der Bühne, die sind deine Belohnung. Strahle da oben, erscheine da oben, präsentiere dich da oben selbstsicher, selbstbewusst, denn du hast es dir verdient, da oben zu stehen, ja. Also nicht schauen, dass das irgendwie so schnell wie möglich vorbeigeht, sondern versuch jeden Augenblick da oben zu genießen. Versuch diese Eindrücke aufzusaugen. Das ist deine Zeit, für die hast du so lang, so hart gearbeitet. Und die Fotos und die Videos, die da gemacht werden, wirst du ein Leben lang anschauen können, ja. Und da schaue ich mir lieber Fotos an, auf denen ich strahle und lache und wo man sieht, wie viel Freude das mir bereitet, wie Fotos, wo ich jetzt irgendwie einen verkrampften Gesichtsausdruck oder sonst irgendwas habe.
Sehr, sehr schön. Oh ja, das finde ich cool, was du den Leuten mitgibst. Auf jeden Fall. Mega, Michi. Wenn wir jetzt so ganz am Ende sind, was können die Leute jetzt auch erwarten oder was hast du vor, gerade wie du die Leute mitnimmst? Ich sage jetzt mal so, wir haben ja vorhin von den gewissen Tastatur-Rambos gesprochen, die da
Ja.
draußen wüten manchmal. Aber wirst du dennoch weiterhin die Leute mitnehmen auf deinen Kanälen?
Was ist mein größtes Ziel in dem Sport? Mein größtes Ziel war es immer, Botschafter des Bodybuilding zu sein. Wenn sich jemand denkt, wer ist ein guter Repräsentant unseres Sports, dann würde es mich freuen, wenn ihm mein Name einfällt. Das heißt, du wirst mir nie hören, dass ich in der Öffentlichkeit irgendwie schlecht oder negativ über irgendwem anderen spreche. Ich werde den Sport niemals in der Öffentlichkeit in einem schlechten oder in einem negativen Licht darstellen. Oder ich versuche es zumindest, nie den Sport in einem schlechten Licht darzustellen. Und Bodybuilding kann so ein wundervoller, großartiger Sport sein, der dein Leben um so vieles besser machen kann, der deinem Leben so viel geben kann, ja, wenn du ihn richtig ausübst. Und das ist das, was ich den Leuten gerne vermitteln würde. Das heißt, mir geht es weder ums erfolgreich sein als Bühnenathlet. Es ist super, das ist echt schön, ja. Mir geht es auch nicht ums Geld verdienen, ja. Das ist auch super, da braucht man gar nicht diskutieren, wenn man sich jetzt finanziell nicht so die Sorgen machen muss, ja. Aber in erster Linie würde ich gern Fußspuren in dem Sport hinterlassen. Sagen wir es mal so. Ich wäre gern ein toller Repräsentant unseres Sports, dass ja unser Sport in der Öffentlichkeit wieder das Ansehen bekommt, das er sich verdient, dass Bodybuilding, wie es jetzt eben eh schon der Fall ist, wieder salonfähiger wird, ja, und ja, wir einfach ein positives Image in der Öffentlichkeit haben. Und nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch untereinander. Ich denke mal, es gibt in unserem Sport leider so viel Hass, so viel Hate, so viel Neid. Und ich denke mal, wir machen alle denselben Sport. Wir lieben alle das Gleiche. Und wir sind so ein kleiner Mikrokosmos. Ich lasse mich dich kurz auf. Bitte. Warum dann wir dann noch untereinander uns gegenseitig irgendwie schlecht machen und Fleiß machen? Und das ist ja dumm. Das wirft ja noch ein schlechteres Licht auf unseren Sport.
Total, Michi. Und ich will dir sagen, also meine Meinung ist, ich kann immer nur für mich sprechen, aber dass du deine Mission, die du hast, ne, dass du die auf jeden Fall schon geschafft hast. Also du hinterlässt
Dankeschön.
Spuren definitiv. Und wenn man dich verfolgt, also ich tue das, dann sieht man das ganz, ganz arg. Und ich finde es großartig und verfolgt es so weiter, Michi. Ich glaube auch, die Leute, die jetzt hier wieder dabei waren, feiern das sehr. Bei der ersten Folge
Dankeschön.
war das schon der Fall,
Also,
ne?
also möchte ich noch kurz einwerfen. Also, ich habe zum Beispiel, ich kriege manchmal so Nachrichten, ja, und wo mir halt Leute schreiben: Hey Michi, ich bin 55 Jahre alt, habe früher immer trainiert, habe jetzt 20 Jahre nicht mehr trainiert und durch deine Videos habe ich die Liebe zu dem Sport wiederentdeckt. Und genau das ist es. Das ist es. Das ist es, was ich will. Das bedeutet mir mehr aus jeder Medaille, aus jeder Pokal, aus jeder Scheck, ja, wenn ich irgendwem die Liebe zu dem Sport vermitteln kann oder das Feuer und die Leidenschaft für den Sport wieder erwecken kann. Das ist es, genau das ist es für mich.
So schön, so schön. Und genau deshalb kommen auch sehr, sehr viele gute Dinge zu dir zurück, Michi. Und genau solche Erlebnisse für die Leute, die jetzt dabei waren. Also ich feiere die Folge mal wieder total, habe, glaube ich, also für mich selber wieder ganz, ganz viele tolle Messages, Botschaften mitgenommen. Und wenn ihr das genauso seht, dann teilt die Folge gerne mit den Leuten, liked den Michi und meine Sachen, lasst uns ein bisschen Liebe da, Support und vor allem die Bodybuilding-Welt, ne? Supportet die. Gerne damit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Danke dir.